Wir sind mitten in dieser Serie «Bibel mehr als ein Buch». Und ich weiss nicht, was bei dir der Begriff Bibel gerade so auslöst. Die Bibel selber sagt von sich, dass ihre Aussagen, wenn wir sie dann ernst nehmen, einen mega positiven Einfluss auf unser Leben haben. Und wir haben uns letztes Mal damit beschäftigt, dass die ganze Bibel Ursprung in Gott hat und darum auch aus Autorität von Gott. Und ich glaube, das ist mega wichtig, wenn wir unser Leben wollen, auf die Autorität der Bibel setzen, dass wir dann dem auch vertrauen können. Vertrauen darauf, dass das wirklich einen positiven Impact in mein Leben hat. Und ich denke, das kann ich jetzt schon lange darüber reden, aber ich glaube, ich brauche auch jemanden vorne, der sagt, hey, ich erlebe das wirklich. Und ich habe jemanden gefragt, oder am letzten Donnerstag habe ich mit dem Devin kannst du vorkommen, habe ich mit dem Devin getroffen, wir haben zusammen ein Bier getrunken und haben diskutiert. Und dann ist einfach so rausgekommen, wie du, Devin, ein mega Vertrauen in Gottes Wort hast. Und ich habe gefunden, das musst du doch gerade erzählen, wie du das erlebst, wie du mit der Bibel umgehst. Und da jetzt eine Markierung, musst du noch ein bisschen weiter hin, sonst bist du nicht im Bild. Ja, genau, musst du noch ein bisschen näher zu mir kommen. Super.
Wenn ich Gottes Wort und die Bibel schlussendlich in meinem Leben erfahren und erfahren darf. Also ich mache das hauptsächlich so, ich mache sehr viel Sport, ich gehe gerne raus, ich laufe, ich gehe Velo fahren. Ich habe dann so meine Strecke, wo ich immer auf und ab laufe. Und ich richte mich nicht ganz bewusst noch Gott aus, also ich entweder durch einen Psalm oder ein Vers. Bei mir ist es eigentlich sehr oft Vater unser, weil mir es schon, sagen wir mal, die letzten 30 Jahre von meinem Leben begleitet. Es ist dann so, wenn ich viel Stress habe, dann gehe ich das Vater unser durch, Satz für Satz, und ich stelle mir es dann gerade bildlich vor, also das, was ich innerlich oder manchmal laut vor mir her rede, oder halt, dass ich vor mir her bete. Und ich wiederhole das dann oft eine halbe Stunde lang, manchmal auch fast eine Stunde, je nachdem, wie lange das ich gehe. Und der Grund ist eigentlich, ich will, dass einfach alles, was in meinem Kopf ist, weil manchmal man so nicht Stress oder was auch immer, wir kennen es glaube alle, ja, dass ich will einfach, dass alles weggeht und nur noch Gottes Wort und seine Wahrheit, was er für mich hat, dann präsent ist. Und ich merke dann sehr oft, dass vor allem, wenn ich wieder daheim bin, dass es hat einen brutalen Einfluss. Also ich fühle mich dann oft so geerdet, also das habe ich, kenne ich glaube so aus Kern nirgends. Also, das ist eigentlich das ist meine Art von Meditation. Und jetzt, seit einer Weile, habe ich einen Vers aus einem Psalm, und zwar aus dem 90-12 bei mir daheim, auf die Tür geschrieben. Den lese ich jeden Morgen oder jedes Mal, wenn ich zur Tür rausgehe, wenn ich in die Arbeit gehe, wenn ich in die Welt rausgehe. Und das ist: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, sodass wir klug werden. Und ich will mir jeden Tag auf das ausrichten, was wirklich wichtig ist, und es ist für mich die Ewigkeit. Und ich versuche es gerade dann, wenn dicke Luft ist beim Arbeiten oder so irgendwo, wenn ich Stress habe oder wenn es nicht so läuft oder wenn ich das Gefühl habe, jetzt muss ich wieder mal alles verwerfen oder was so nicht, dann richte ich mich wirklich auf Jesus und denke, was ist wirklich wichtig, und es ist schlussendlich nur die Ewigkeit. Und es gibt mir dann auch wieder eine gewisse Ruhe, und dass ich es einfach schaffen kann. Ja, dass es besser schafft für mich, sage ich jetzt mal.
Ja. Also es bringt eine andere Qualität in dein Leben.
Es bringt eine ganz andere Qualität. Und vor allem Ruhe, ja. Genau, ja. Ich hoffe, ihr könnt es. Ich habe jetzt einen Vertrüller gehabt.
Merci vielmals. Merci vielmals. Ja, mich hat das einfach beeindruckt, Devin. Und auch jetzt wieder wird es merken, wie du das Destruktive, das manchmal aufkommt im Leben, in unserem Kopf, einfach ersetzt durch göttliche Gedanken. Und was das für einen positiven Impact in dein Leben hat. Und ich habe jetzt hier schon eine lange Rede davon, dass es so ist, aber du erlebst es. Und das finde ich so, so wichtig. Und so Stories, die ich liebe, die einfach zu merken, es ist wahr, die Bibel hat wirklich Einfluss auf mein Leben, und zwar einen guten, einen segensreichen. Und ich möchte heute noch ein bisschen weitergehen mit der Bibel, weil wenn wir in die Bibel hinschauen, dann sprengt das oft ja unser Denken, es ändert mein Denken, weil ich als limitierte Werner-mäßige Sichtweise. Und ich bin jetzt halt mal ein bisschen quadratisch. Und wenn ich die Bibel lese, dann sprengt das mein Denken mit den Gedanken Gottes. Und das ist so entscheidend, dass ich die Sachen von ihm her anschaue und nicht einfach nur von mir her. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir können lernen, indem wir die Bibel lesen. Und etwas, was, glaube ich, mega entscheidend ist, was die Bibel sagt, im Bibel lesen, im Bibel verstehen, im Verstehen, was Gott uns möchte sagen, ist der Heilige Geist. Und ich möchte heute hier mit dem Heiligen Geist zusammen ein bisschen in die Bibel eintauchen. Und der Heilige Geist sagt, oder der Paulus sagt, es ist wichtig, dass wir eine Menge Sachen in der Bibel nicht nur von unserer menschlichen Vernunft her anschauen, sondern auch vom Heiligen Geist her. Und er sagt im Korintherbrief, davon reden wir auch nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt. Und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit oder Neudeutsch Quatsch. Und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Also der Paulus sagt, wenn wir einfach mit unserer menschlichen Vernunft an die Bibel hergehen, dann kommt es uns manchmal vor, dass ich verstehe es nicht, das macht keinen Sinn, es ist sinnlos, es ist irgendwo bedeutungslos. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir nicht nur die Bibel lesen mit unseren menschlichen Denkweisen, sondern dass wir den Heiligen Geist einladen. Und genau das möchte ich heute machen, weil wenn wir uns mit der Bibel auseinandersetzen, die Bibel ist entstanden durch das Wirken vom Heiligen Geist, aber wenn ich die Bibel lese, wirkt der Heilige Geist aus der Bibel raus auch auf mich, damit es für mich heute relevant werden kann. Und darum möchte ich zuerst beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns die Bibel gegeben hast, Gott, und ich danke dir auch, dass du mit dem Heiligen Geist zu uns reden durch die Bibel. Und ich bitte dich, Herr, schließ du uns das, was ich heute sage, einfach aus, auf für uns, für unser Leben, für die heutige Zeit. Amen. Ja, die Bibel ist ein Buch mit 66 Bücher, eigentlich ist es eine ganze Bibliothek, 40 verschiedene Schreiber und in 1600 Jahren entstanden. Und was mich fasziniert ist, dass wenn ich die Bibel lese, ich merke, ich begegne immer wieder ähnliche Sichtweisen, ähnliche Bilder, ähnliche Symbole und es zieht sich durch die ganze Bibel durch. Und ich glaube, das ist mega wichtig, ich habe da extra aufgeschrieben, es sind 40 Schreiber. Es sind nicht 40 Autoren, sondern es hat einen Autor und das ist der Heilige Geist. Weil er durch die Schreiber durchgewirkt hat in diesen 1600 Jahren. Und ich möchte euch mitnehmen auf eine kleine Reise in die Bibel, nie, um so einem Symbol zu folgen. Der Marco hat vorher schon gestartet, oder? Du liest vielleicht irgendeine Geschichte in der Bibel. Und dort geht es um Schaf, es geht um Hirten und es geht vielleicht noch um wilde Tiere. Ich habe euch ein Schaf mitgebracht. Und dann denkst du vielleicht, ja, lese jetzt gerade eine Schafzuchtvereinszeitschrift oder so. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir gemerkt haben, hey, das Schaf ist ein Symbol oder ein Bild für etwas, wo mir die Bibel will sagen. Und wenn du in der Bibel forschst und schaust, hey, wo kommt denn das Schaf sonst noch vor? Wenn du die Bibel gut kennst, kommst du vielleicht selber auf die Stelle, aber heute gibt es ja so Sachen wie bibleserver.com, kannst du einfach eingeben Schaf und dann findest du mega viele Bibelstellen. Und wenn du die mal liest, also das machen wir jetzt nicht alles, da bräuchten wir zu lange. Wenn die anfängst zu lesen, dann merkst du plötzlich, aha, Schaf. Immer wenn die Rede von Schaf ist, dann kommt meistens auch irgendwie ein Hirt vor. Und Schaf stehen für Menschen in Bezug auf Gott, für das Volk Gottes. Das merkst du mit der Zeit, einfach wenn du die Bibelstellen liest. Für das musst du nicht besonders schlau sein, für das musst du einfach die Stellen mal lesen. Und ich glaube fest, wenn jetzt ich Schaf gesagt habe, gerufen hätte, dann hätten ihr mir ganz viele Feedbacks gegeben, die die Bibel besser kennen und gut kennen. Ganz viel gesagt, ja, Schaf bedeutet das, Schaf bedeutet das. Oder auch Hirt zum Beispiel. Hirt steht eigentlich immer in der Bibel, entweder für Gott, für Jesus oder für Menschen, die im Auftrag von Jesus Leitungsverantwortung übernehmen. Für Menschen, die von Gott beauftragt sind, seine Autorität auszuüben. Und das finde ich noch spannend. Gott, der allmächtige Gott, der delegiert Aufgaben an normale Menschen und gibt uns ein Stück weit göttliche Autorität. Also das kannst du aus dem Begriff Hirt herauslesen. Wenn du einfach gehst, schaust, hey, wo kommt der Hirt vor, wo kommt er vor? Aha, da ist nochmal Hirt. Im Alten Testament ist der Hirt, im Neuen Testament ist der Hirt. Und irgendwann kommst du ein Bild über, was das eigentlich bedeutet. Und ich finde es das faszinierend, dass, wenn die Bibel vom Hirt im Alten Testament redet, das gleich meint wie im Neuen. Und das kannst du im Fall auch mit ganz vielen anderen Begriffen machen. Und ich möchte euch heute mitnehmen, auf eine Reise, so einen Begriff noch ein bisschen nachzugehen. Wir haben ja jetzt das Thema die Bibel, oder? Und die Bibel wird ja als Gottes Wort bezeichnet. Ich möchte den Begriff Gottes Wort ein bisschen nachgehen mit euch. Jetzt müsst ihr ein bisschen wach sein. Ich hoffe, ich fordere euch am Sonntagmorgen nicht zu fest raus. Aber dass ihr ein bisschen mitgehen mit den verschiedenen Bibelstellen, die ich anschaue mit euch. Weil ein Symbol, das in der Bibel oft gebraucht wird, für die Bibel, ist das Brot. Jetzt denkst du vielleicht im ersten Moment, Brot, Essen, zum Morgen, Zopf mit Gomfi. Ein anderes Wort, das gebraucht wird, ist Honig, Honigbrötli. Hat das etwas mit Gott zu tun? Aber wir gehen mal hier in die Bibel und finden vielleicht raus, was damit gemeint ist. Also einfach dem Symbol Brot und Wort Gottes, dem ein bisschen nachgehen. Und wir gehen hier in den ersten Teil der Bibel, 2. Mose. Das ist die Geschichte, wo die Israeliten in der Wüste sind, da heißt, da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich's prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Also wisst ihr, jetzt lese ich da und denkst, ja gut, da geht es zuerst mal ums Essen oder Magen füllen. Zuerst mal. Und dann denkst du, warum kommt jetzt da und prüfe, ob es im Gesetz wandle? Gesetz übrigens steht für Wort Gottes. Was ist mit dem gemeint? Und jetzt gehen wir einfach mal ins Neue Testament schauen. Vielleicht finden wir ja dort etwas, oder? Gehen wir mal schauen, was hat Jesus gesagt, wo irgendwie mit Brot zu tun hat. Dann kommen wir im Gebet Vater Unser, Devin, kommen wir gerade, wieder zum Brot. Das heisst, unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist ein Gebet, wo jetzt sagt, wir sollen das beten und unter anderem unser tägliches Brot gib uns heute. Da geht es um Versorgung, materiell, aber ich glaube, es geht nicht nur um materielle Versorgung. Und das glaube ich aufgrund von dem, wo ein Brot in der Bibel sonst noch vorkommt und mit was für einem Zusammenhang Brot in der Bibel vorkommt. Sondern es geht um Nahrung im grundsätzlicheren Sinn. Jetzt vielleicht die erste Frage, wo mir aufkommt bei Brot und bei Essen. Vielleicht kommst du jetzt schon Hunger auf den Mittag über. Aber hast du auch schon Unterzuckerung erlebt? Also Sport und irgendwann merkst du so, du laufst voll rein, bist fladen, magst nicht mehr, sollst noch. Und du weißt, ich brauche etwas zu futtern. Sonst kippe. Bei einem Kind ist dann eher, sie startet durch und wenn sie nicht Futter überkommen, dann kannst du nicht mehr normal mit ihnen reden. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Kinder haben, die einen, aber ich habe so Kinder. Dann brauchen sie Futter, sonst geht nicht mehr. Und ich glaube, das kann im geistlichen Bereich passieren, dass wir Futter brauchen, weil sonst, sagt die Bibel, werden wir geistlich ausgelaugt an eine Wand fahren und im schlimmsten Fall sterben. Wir brauchen auch täglich Ernährung durch das Wort von Gott. Sagt die Bibel. Und wie komme ich auf die Idee? Wir gehen weiter, wo das wieder vorkommt, das Brot und die Nahrung und so. Zum Beispiel wie Jesus in der Wüste. Jesus hat dort eine Challenge, wo er mit Versuchungen kämpft. Das heisst, da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine in Brot zu Brot werden. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm sagt. Da ist wieder Brot und Wort Gottes nahe beieinander. Und interessant finde ich, dass der Sohn von Gott mit Bibelstellen argumentiert, um Versuchung zu begegnen. Also er braucht Bibelstellen, um nahe bei Gott zu bleiben. Und ich glaube, es könnte wichtig sein, dass wenn er das macht, dass wir auch gewisse biblische Worte verinnerlicht haben, damit wir auf Kurs bleiben im Leben, damit wir ein gutes, erfüllendes Leben haben können, dass wir nicht irgendwo vom Weg abkommen. Und interessant ist schon, er argumentiert mit dem Alten Testament, mit dem ersten Teil der Bibel. Das ist der Teil, den ich am Anfang daraus vorgelesen habe. Und meistens gibt es in der Bibel dann so Querverweise im Neuen Testament. Ich habe ein Bild mitgebracht von meiner Bibel. Du siehst dort unten Vers 4, Deuteronomium, das ist 5. Mose gemeint, 8,3, der Gottesoffenbarung, das. Also wenn Jesus sagt, es steht geschrieben in der Schrift, dann bezieht er sich auf eine Stelle im ersten Teil der Bibel. Und genau dort gehen wir jetzt schauen, vielleicht werden wir dann ein bisschen schleuer. Und zwar heisst es dort, und da geht es wieder um die Sache in der Wüste. Er legte euch Entbehrungen auf und ließ euch hungern. Dann gab er euch das Manna zu essen, das weder ihr noch eure Vorfahren kanntet. Er wollte euch damit zeigen, dass der Mensch nicht allein von Brot lebt, sondern vor allem von den Worten des Herrn. Also, wenn in der Bibel Brot, Ernährung, wenn das ein Thema ist, dann hat es immer auch nicht nur mit Ernährung zu tun im physischen Sinn, sondern hat immer auch damit zu tun, hey, wie kann ich geistlich ernährt werden? Wie kann ich so meine Seele, mein Geist Nahrung bekommen, damit es mir gut geht? Das können wir wie mitdenken. Wenn wir dem Symbol immer wieder begegnen in der Bibel, gehen wir gerade weiter, ob sich das bestätigt. Zum Beispiel im Jesaja heisst es da: Warum geht ihr euer sauer verdientes Geld aus für Brot, das nichts taugt? Und für Nahrung, die euch nicht sättigt? Und bei dieser Stelle geht es nicht darum, welcher Bäcker ist der besser und ist jetzt Weissbrot besser oder sollte man mit Dinkel backen oder irgend so etwas, sondern immer wenn es um Brot, Nahrung, Sättigung geht in der Bibel, dann geht es um eine geistliche Perspektive. Hört doch auf mich und tut, was ich euch sage, dann habt ihr es gut. Ihr dürft köstliche Speise genießen und euch daran satt essen. Also Essen, Brot ist ein Symbol in der Bibel für Erfüllung im Leben bekommen. Es geht da nicht um ein Sonntagsbraten, sondern die Message ist, wenn ich auf Gott höre und tue, was er sagt, dann wird es mir gut gehen. Und das ist auch wichtig. Er sagt, wenn ich mich gesund ernähre, das ist ja heute mega in, oder? Ernährungscoach und so, und du tust dich gesund ernähren, die richtigen Vitamine, die richtigen Spurenelemente, und dann geht es dir gut, oder? Ist zumindest Theorie. Stimmt auch nicht immer, aber hilft. Hilft sicher. Und die Bibel sagt eigentlich, das ist genau das Gleiche auf der geistlichen Ebene. Das ist genau dasselbe. Und in diese Richtung geht es an ganz vielen Orten, wo dann die Rede ist vom Wort von Gott, nämlich, dass das letztendlich zu einem Leben führt, das gelingt. Das heisst, im Josua 1,8, jetzt fräse ich ein bisschen quer durch die Bibel, fordere euch ein bisschen raus, das heisst, sagt ihr die Gebote, also das Wort von Gott, immer wieder auf, denkt Tag und Nacht darüber, über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird alles gelingen, was du dir vornimmst. Also Gott ist der Meinung, dass wenn ich mein ganzes Leben auf die Aussagen von der Bibel ausrichte, dass ganz vieles in meinem Leben wird gelingen. Das ist jetzt recht steil, gell? Das ist mega steil. Aber offensichtlich ist Gott der Meinung, dass wenn wir das wirklich ernst nehmen und in unser ganzes Leben involvieren, das heisst die Art und Weise, wie ich mit meiner Arbeit umgehe, wie ich mit meiner Gesundheit umgehe, wie ich mit meinen Beziehungen umgehe, wie ich mit meinen Finanzen umgehe, wenn ich das an Gottes Wort ausrichte, dann werde ich ein gelingendes Leben haben. Das heisst nicht, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber das heisst, dass Segen auf meinem Leben liegt. Und das haben wir von Melina gesegnet. Und das ist genau das, was Gott uns allen möchte. Er möchte, dass unser Leben gelingend ist. Das heisst nicht, dass es frei von Herausforderungen ist, aber er möchte, dass es gelingt. Und Jesus redet davon, dass wenn wir das Brot essen, und da gehen wir wieder ins Neue Testament, dann wird unser Leben nicht nur gelingen, sondern es wird erfüllend sein. Wir gehen zu Jesus, wo er von Brot redet, und ich bin davon überzeugt, falls du diese Bibelstelle schon mal gelesen hast, ist das ein bisschen schräg gewesen, weil Jesus redet relativ lang von Brot. Und da musst du die verschiedenen Aussagen im ersten Teil der Bibel wie im Background haben, dass du überhaupt verstehst, was Jesus da sagen will. Und ich glaube, er bringt gleichzeitig auch ein bisschen Klarheit in die Symbolik hier. Also wenn er von Brot redet, dann geht es nicht nur um deinen Bauch, sondern es geht um deine Seele und um deine Seele und um deinen Geist. Das ist eine Diskussion, die er mit Juden hatte. Und die Juden sagen, als unsere Vorfahren in der Wüste jeden Tag Manna aßen. Es heißt doch in der Heiligen Schrift, er gab ihnen Brot vom Himmel. Da könntest du jetzt wieder den Querverweis lesen, wo das im Alten Testament steht. Jesus entgegnete: Ich versichere euch nicht, Mose gab euch das Brot vom Himmel. Das wahre Brot vom Himmel gibt euch jetzt mein Vater. Und nur dieses Brot, das vom Himmel herabkommt, schenkt den Menschen das Leben. Herr, gib uns jeden Tag dieses Brot, baten sie ihn. Ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Also Jesus nimmt wieder das Symbol vom Brot und sagt, hey, eigentlich geht es nicht einfach darum, dass du genug zu essen hast, ein Dach über dem Kopf, sondern dass du wirklich zufrieden bist, ist unabhängig von dem, es hat etwas damit zu tun, ob deine Seele und dein Geist gesättigt ist. Und das kommst du nur bei mir über, sagt Jesus. Das kommst du nur in der Beziehung zum lebendigen Gott über. Und nie dazwischen, da geht es nicht um Kannibalismus. Oder in dieser Bibelstelle, weil es geht dann noch weiter. Und dort heißt es am Schluss, dieses Brot ist mein Leib, den ich hingegeben werde, damit die Menschen leben können. Also wir sollen nicht Jesus aufessen, wenn wir es jetzt einfach ganz physisch sehen würden. Das weiß ja jeder von uns. Das ist ein wichtiges Symbol zu verstehen. Es geht darum, dass ich Sättigung überkomme, wenn ich mit Jesus in Verbindung bin. Es gibt ganz viele Bibelstellen, die das bestätigen. Das kannst du selber daheim nachlesen. Aber spannend finde ich, Jesus bezeichnet sich als Brot des Lebens. Im ersten Teil der Bibel sehen wir, mit Brot ist Wort Gottes gemeint. Und im Johannesevangelium 1,14 heißt es über Jesus, er, der das Wort Gottes, das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Also Jesus selber sagt, in dem, dass er davon redet, bei mir kommen der Sättigung über, sagt er, von mir her kommt göttliche Autorität, göttliche Botschaft und das wird dich sättigen, wird dich zufrieden machen, wird dir ein gelingendes Leben geben. Was auch immer das heisst, ein gelingendes Leben zu haben, gell? Das ist ja dann wieder eine andere Geschichte. Und Jesus steht eigentlich her und sagt, hey, guck, ich habe Autorität, die gleich ist wie die Autorität von Gott, dem Vater, dem Schöpfer. Und das ist jetzt ein kleiner Ausschnitt, wo wir so ein bisschen einem Symbol folgen und plötzlich merken, wow, und mit Brot ist ja viel mehr gemeint als einfach Essen, sondern es ist gemeint, es geht darum, dass sie erfüllt, dass sie gesättigt werden auf der seelischen Ebene. Das ist ein Symbol, das durch die ganze Bibel gleich ist. Und das fasziniert mich. Die ganze Bibel, 66 Bücher, 40 Schreiber, 1600 Jahre und ein Symbol wird immer wieder geholt und es bedeutet immer wieder das Gleiche. Und ich glaube, so können wir, ohne dass wir irgendwie besonders intelligent sind, wenn wir einfach diesen Bibelstellen folgen, plötzlich Klarheit über eine Aussage in der Bibel finden, wo vielleicht, wenn ich die Aussage selber lese, völlig unklar ist. Einfach bibleserver.com, ich gebe den Begriff ein und nachher kommen 10 Bibelstellen und wenn die durchlese, ist plötzlich Klarheit darüber, was ist eigentlich damit gemeint. Und ich möchte jetzt so mit dem Grundgedanken in ein Buch hingehen, wo vielleicht noch ein bisschen komplizierter ist, oder wir meinen es, weil dort ganz viele so Bilder vorkommen. Und ich hoffe jetzt auch mit dem, was ich gesagt habe, ist das uns ein bisschen einfacher. Die Offenbarung. Das letzte Buch in der Bibel ist ein prophetisches Buch. Und es ist voll von Bildern, von Bildsprache, wo wir nicht einfach verstehen, wenn wir so ganz materialistisch hergehen und uns das vorstellen, genau wie es dort steht. Sondern es ist das letzte Buch in der Bibel. Und vorher ist ganz viel Bibel. Oh, ich habe die Bibel noch da irgendwo, um das ein bisschen zu zeigen. Also das letzte Buch der Bibel ist ein prophetisches Buch, das ist so ganz wenig, so viel. Oder? Und dort werden ganz viele Bilder verwendet, die ich nicht verstand, wenn ich das einfach lese und denke, hey, what's that? Aber wenn das vorher auch mit einbezüglich, macht es plötzlich Sinn. Und es heisst am Anfang von diesem Buch, oder relativ am Anfang, wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Und das ist jetzt eine wichtige Message. Das sagt auch Jesus manchmal, wenn er so Stories erzählt, wo bildhaft sind, sagt er, hey, wer Ohren hat, der höre. Also wir sollen mit geistlichen Ohren hören und Gott, der Heilige Geist, auch mit einbeziehen und fragen, hey, was möchtest du mit dem, mit dieser Story mir sagen? Und das ist am Anfang von dieser Offenbarung, von diesem prophetischen, bildhaften Buch. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass wenn wir so prophetische Bücher lesen, wo so Symboliken vorkommen, dass wir den Heiligen Geist bittet, uns gewisse Sachen zeigen, dass wir zusammen mit dem Heiligen Geist dem Symbol nachgehen. Innerhalb von der Bibel. Weil die Bibel leitet sich selber aus. Die Bibel leitet sich selber aus, indem sie einfach an einer Symbolik nachgegangen. Ein kleines Beispiel aus der Offenbarung, das ist eben das prophetische Buch. Da heisst zum Beispiel ganz am Anfang, ist die Rede von Jesus übrigens, aus deinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Jetzt stellst du dir das so vor, ein Schwert aus dem Maul, oder? Macht vielleicht wenig Sinn, was soll das bedeuten? Dann gehst du schauen, wo kommt das zweischneidige Schwert nochmal vor. Gehst in den Hebräerbrief und dort steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und da haben wir es. Schwert, zweischneidiges Schwert heisst Wort von Gott, heisst Bibel. Bibel ist damit gemeint, aus dem Maul von Jesus kommt göttliche Wort. Jetzt macht es plötzlich Sinn, oder? Aber wenn du dir das Bild vorstellst mit dem Schwert aus dem Maul, macht es relativ wenig Sinn. Und ich möchte eine so eine bildhafte Stelle einfach mit euch anschauen, einfach um euch ein bisschen reinzunehmen, um ein bisschen zu spüren, wow, da ist ja viel mehr drin vielleicht, als ich im ersten Moment denke. Offenbarung 19 ist auch so Science-Fiction-mäßig. Nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war. Und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige. Da können wir jetzt schon zum ersten Mal fragen, wer ist sonst in der Bibel der Treue und Wahrhaftige? Und wenn du den Begriff nachher gehst, dann findest du raus, relativ schnell, der Einzige, der in der Bibel als treu und wahrhaftig benannt wird, ist Gott selber. Also das kann eigentlich nicht ein Engel sein, der da gemeint ist, sondern wenn ich andere Bibelstellen lese, wo es wieder vom Treuen und Wahrhaftigen dreht, wird es relativ deutlich und klar. Lesen wir mal weiter. Und er kommt als gerechter Richter und führt einen gerechten Krieg. Es gibt in der Bibel nur einen gerechten Richter. Und das ist Jesus. Also es kann nicht wirklich ein Engel sein, weil die Rolle vom Richter ist besetzt. Durch die ganze Bibel durch. Der Richter ist Jesus. Also ist das gemeint damit? Gehen wir mal, also ich merke ganz viele Symbole, ob vielleicht im ersten Moment denkst, was soll das bedeuten? Aber wenn du nachher hineingehst, in die Bibel schaust, merkst du plötzlich, macht Sinn. Geht weiter. Seine Augen glichen lodernden Flammen und auf dem Kopf trug er viele Kronen. Er ist unlimitiert. Viele Kronen. An einer anderen Stelle der Bibel heisst, er ist der König der Könige. Es kann eigentlich nur Gott oder Jesus gemeint sein. Weiter, auf seiner Stirn stand ein Name, der nur ihm selbst bekannt ist, und der Mantel, in den er eingehüllt war, war mit Blut getränkt. Blut. Ist da mal etwas gesehen mit einem blutgetränkten Mantel? Jesus am Kreuz, oder? Also das muss eigentlich Jesus sein. Obwohl sein Name nie genannt wird. Es muss eigentlich Jesus sein. Und das Krasse ist, dass sich die Symbole durchziehen. Und das sind wir uns vielleicht manchmal nicht bewusst, aber genau so wird Jesus beim Jesaja 1000 Jahre vorher fast benannt, wie in der Offenbarung von einem anderen Schreiber in einer anderen Zeit, mit einem anderen Kontext, anderer Situation. Und es ist wieder das gleiche Symbol. Und es ist faszinierend, wie das quer durch die Bibel durch einfach one picture, es gibt ein Bild. Es gibt ein Bild und dann heißt zum Schluss ein Zusatz, der Reiter hatte noch einen anderen Namen, das Wort Gottes. Und das haben wir auch schon mal gehabt, Jesus ist das Wort von Gott. Jesus ist das Wort von Gott und er ist der, der sagt, bei mir und sonst niemand, kommt der Erfüllung über. Und das ist bei ihm und das ist beim Wort von Gott. Und ich glaube, und da schlage ich jetzt kurz ein Bogen im ersten Teil der Bibel. Weißt du, warum greift als erstes der Teufel die Autorität vom Wort von Gott an? Weil das macht er in einer Story, wo er zu Eva geht und sie fragt, hat Gott wirklich gesagt? Er greift die Autorität von der Bibel an, er sagt, hey, stimmt das wirklich, was Gott sagt? Sünd, gibt es das wirklich? Das ist die Stimme vom Versucher und er greift als erstes das Wort von Gott an. Weißt du warum? Weil Jesus sagt, täglich ernähren können wir uns nur beim Wort von Gott, das Brot des Lebens, sagt er. Können wir uns nur dort, wenn wir täglich mit Jesus in Beziehung sind, dann werden wir der Versuchung standhalten, dann werden wir nicht aus dieser Beziehung mit Gott rausgebracht werden. Das passiert nur dann, wenn ich das Vertrauen auf die Bibel nicht mehr habe und denke, ja, das stimmt ja wahrscheinlich vielleicht gleich nicht. Und dann ist er am Ziel. Das war sein erster Angriff, erste drei Seiten der Bibel. Und Jesus redet die ganze Zeit davon, dass wir bei ihm uns ernähren können und dass er das Wort von Gott ist, dass er die Autorität von Gott hat, dass wir nur dort und sonst nie nicht Befriedigung überkommen. Und ich glaube, wir sind eine Gesellschaft, wir sind eine Generation, wo wir Befriedigung überall suchen. Nur nicht beim Schöpfer, der uns gemacht hat. Und Jesus sagt, hey Freunde, wenn du ein befriedigendes Leben willst, dann nimm ernst, was ich durch die ganze Bibel durch sage. Nämlich, dass wir mit Gott in Beziehung sind. Jesus selber sagt, wir sollen im Wort bleiben, wir sollen seine Aussagen ernst nehmen. Dann werden wir unsere Erfüllung finden. Im Josua ganz weit vorne heisst es, und das ist so mein Schlussstatement, dort heisst es, jetzt muss ich gerade schauen, wo sie das haben. Dort heisst es, sag dir die Gebote immer wieder auf, denk Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Wenn wir Befriedigung wollen in unserem Leben, dann sollen wir, sagt Jesus, täglich vom Brot essen, das Leben bringt. Und das ist nichts anderes als seine Aussagen, wo Gott, wo Jesus und wo Gott durch die ganze Bibel gemacht hat, dass wir die sollen jeden Tag aufnehmen und dann wird unser Leben erfüllend sein. Es wird gelingen, es wird geerdet sein, wie der Devin gesagt hat. Und vielleicht überfordert jetzt das der eine oder andere ein bisschen so studymässig so einen Begriff nachgehen. Und ich möchte natürlich, dass das praktisch wird irgendwo. Ja, was heisst jetzt das für mich mit täglich aus der Bibel von Jesus her zu ernähren? Und ich glaube, etwas, was wir alle können, ist ein Prinzip, das ich kurz euch möchte mitgeben, in die nächste Woche einfach umzusetzen. Und das ist das 3G-Prinzip. Das Prinzip gibt es übrigens schon länger als Corona. Und das erste G steht für Gottes Wort. Und ich glaube, was wir alle können, egal ob du erst gerade Kind überkommst, einen Haufen Kind hast, einen Haufen sonst um die Ohren, ein Partner, kein Partner, Problem, dass mehrere dein Partner wenn sie oder was auch immer, jeder hat genug Zeit, um 5 Minuten am Tag Bibel zu lesen. Jeder hat genug Zeit, um einfach zu sagen, okay, 5 Minuten nehmen wir Zeit, eine Bibelstelle, ich lese die, ich frage Gott, hey, was möchtest du mir mit dem sagen und nehme sie mit in den Tag. Der Devin klebt an die Tür an, eine Bibelstelle, die seit Wochen die gleiche ist und ihm seinen Tag positiv prägt. Und ich glaube, das können wir alle. Und vor Hunderten von Jahren ist ein Buch entstanden, die Losungen. Das ist so ein altes Buch, wo man jeden Tag einfach einen Bibelvers lesen und mit in den Tag nehmen. Und Gott fragt, hey, was möchtest du mir sagen mit dem Vers? Und ich merke, das funktioniert, das tut mir so gut, wenn ich weiss, es wäre cool, ich würde ein ganzes Kapitel lesen. Aber oft gibt es so Tage, da schaffe ich nicht mehr als einen Vers, aber dann lese ich einen Vers. Und mittlerweile gibt es nicht nur so Büchli, wie los ist, es gibt ganz viele Apps. Eine ist die YouVersion-App, wo du eine App kannst anladen, wo dir den Vers vom Tag vorschlägt, wo du mit anderen zusammen und einen Bibelleseplan kannst lesen. Da können einem plötzlich Leute einladen und challengen einem und einen Leseplan zu lesen, den ich gar nicht lesen wollte. Aber, gell, Simon? Mega gut. Und dann kannst du 5 Minuten investieren, um die Bibel zu lesen. Und das kann jeder von uns und es hat einen positiven Impact in dein Leben, das ist das erste G. He? Und das zweite G ist, die zweite Übung ist Gebet. Und beten, wenn du denkst, wie läuft jetzt das wieder, oder? Beten bin ich nicht so stark. Und es gibt so die sagen, ja weißt, beten ist nicht so meine Begabung. Man kann das auch fromm sagen, warum man es nicht betet. Aber ich glaube, beten kann jeder. Ich habe ganz viele Gedanken in meinem Kopf, die vielleicht Sorgen auslösen, wo ich denke, boah, oh morgen wieder. Ich kann die Gedanken einfach in Gebet umwandeln und einfach zu Gott sagen, zum Beispiel morgen gehe ich in die Firma und ich weiss, es wird viel mehr zu tun geben, als ich bis am Abend erledigen kann. Aber dass ich dann einfach zu Gott sage, hey Gott, du siehst es, Herr, zeig mir doch, hilf mir, Prioritäten richtig zu setzen. Oder noch einfacher, Herr, hilf. Das können wir immer, und es richtet schon anders aus. Nicht ich bin allein mit all diesen Baustellen, die ich im Leben habe, sondern da ist ein Gott, der drin ist. Einfach kurzes Gebet einmal am Tag. Herr, hilf mir heute bei all diesen Bürden, die ich habe, bei dem schwierigen Gespräch, das vor mir liegt. Und einfach wissen, hey, das Meeting gehe ich nicht allein, sondern da ist einer dabei. Und ich habe ihn mit eingeladen. Das ist so wichtig. Und so einfach und so entlastend. Und das Dritte ist Get Free am Abend. Das nennen wir bei uns im ICF so. Es geht um nichts anderes als einfach umsetzen, was auch in der Bibel steht, dass wir unseren, über unserem Zorn die Sonne nie sollen untergehen lassen. Das heisst, wo ein Konflikt ist, wo ein Problem ist, dass ich das soll lösen soll, bevor ich ins Bett gehe. Und das heisst ganz simpel, dass ich zu Jesus sage, wenn ich ins Bett gehe, hey, Vater, so wie ich mit meinem Kind gerade umgegangen bin, das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei gewesen, Herr, vergib mir. Ich möchte das heute vor deinem Kreuz deponieren und in Anspruch nehmen, dass du mir morgen hilfst, das anders zu machen. Und einfach Sachen, die du nicht den nächsten Tag mitnehmen willst, vor Gott, vor dem Kreuz deponieren und sagen, hey, Jesus, guck, das sind meine Baustellen, ich will sie nicht den nächsten Tag mitnehmen, nimm es von mir weg. Eure Sorgen werfen auf ihn, heisst am Ort in der Bibel. Und das macht frei. Und diese 3G-Übung, ich glaube, das kann jeder. Das kann jeder einfach umsetzen. Und ich sage dir, ich bin auch überzeugt davon, dann wird das passieren, was Jesus sagt, dass Frieden, du hast es auch gesagt, Devin, und dass das Erfüllung einzieht in dein Leben und dass, dass die Bibel deine Welt, dein Weltbild und dein Tag wird nachhaltig prägen und verändern. Und Jesus, ich möchte dir jetzt einfach Danke sagen, dass du in die Welt gekommen bist und dass du gesagt hast, hey, es gibt eine Möglichkeit, wo du deine Sehnsucht, das innere Verlangen nach mehr gestillt bekommst. Danke, Jesus, bist du in die Welt gekommen und hast gesagt, dass wir bei dir Nahrung und Erfüllung überkommen. Und ich bitte dich, Herr, dass du in die nächste Woche mit jedem Einzelnen dahin kommst und dass du uns einfach zu uns redest durch den einen Vers, wo wir uns überwinden zu lesen. Dass du zu uns redest und unseren Tag nachhaltig prägst. Und dass du mit deinem Denken das destruktive Denken aus unserem Hirn spülst. Ich danke dir dafür, dass du sagst, das ist möglich. Und ich bitte dich, Herr, dass wir das erleben können in dieser Woche und dass wir in den nächsten Wochen Geschichten hören, wo Leute, die heute hier dürfen sagen, hey, ich habe erlebt, dass das Wort von Gott meine Sehnsucht im Herz gefüllt hat. Amen.